NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kritisch betrachtet.
Willkommen zu einer Sonderausgabe unserer Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. In der kommenden Woche jährt sich zum 10. Mal der verheerende Luftangriff auf 2 entführte Tanklaster in Nordafghanistan, unweit von Kunduz. Dabei wurden zahlreiche Zivilisten getötet, unter den Opfern viele Frauen und Kinder. Genaue Zahlen gibt es nicht. Und einige Monate später, am 2. April 2010, kam es zum sogenannten Karfreitagsgefecht. Die bisher schwerste Kampfsituation für deutsche Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg. 3 Bundeswehrsoldaten sind dabei gefallen, es gab mehrere Schwerverwundete. Diese beiden Ereignisse, der Luftschlag bei Kunduz und das Karfreitagsgefecht, waren eine Zäsur für Deutschland. Denn spätestens jetzt wurde der breiten Öffentlichkeit deutlich, dass die Bundeswehr in Afghanistan an einem Krieg beteiligt war. Es handelte sich nicht um eine Stabilisierungsmission, wie es jahrelang beschönigend von der Bundesregierung geheißen hatte. Meine Kollegen Christoph Heinzle und Kai Küstner haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Rolle der Bundeswehr am Hindukusch beschäftigt. Sie haben recherchiert und dabei insbesondere sehr lange mit 3 Soldaten gesprochen, die an dem Karfreitagsgefecht beteiligt waren. Die 3 erzählen, mit welchen Erwartungen und Gefühlen sie nach Afghanistan gegangen sind, wie sie das rund 8 Stunden dauernde Gefecht erlebt und verarbeitet haben. Christoph Heinzle und Kai Küstner waren mehrere Jahre ARD-Hörfunkkorrespondenten in Neu-Delhi. Sie sind regelmäßig nach Afghanistan gereist. Sie haben dabei hautnah miterlebt, wie sich die Sicherheitslage am Hindukusch immer weiter verschlechterte. Ihre umfangreichen Recherchen haben sie in einer mehrteiligen Radio- und Podcast-Serie zusammengefasst. Der Titel »Killed in Action – Deutschland im Krieg«. In unserer heutigen Sonderausgabe schildern die beiden Autoren zunächst den verheerenden Luftangriff in der Nähe von Kunduz und das folgenreiche Karfreitagsgefecht wenige Monate später. Anschließend wollen wir uns mit der Wahrnehmung dieser Ereignisse durch die beiden damals amtierenden Verteidigungsminister beschäftigen, Franz Josef Jung und Karl Theodor zu Guttenberg. Und zum Abschluss berichten Christoph Heinzle und Kai Küstner über ihre Rechercheergebnisse und welche neuen Erkenntnisse dabei zutage getreten sind. Zunächst aber blicken die beiden Autoren zurück auf die Ereignisse vor 10 Jahren.
Nordafghanistan im Jahr 2009. Ständig gibt es Meldungen über Anschläge, Gefechte, über tote und verwundete Bundeswehrsoldaten. Trotzdem, so richtig wachgerüttelt wurde die deutsche Öffentlichkeit erst am 4. September 2009.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Afghanistan sind bei einem NATO-Luftangriff nahe Kunduz mindestens 50 Menschen getötet worden. Das Präsidialamt in Kabul spricht sogar von 90 Toten, unter ihnen seien auch Zivilisten. Die Bundeswehr hatte den Einsatz angefordert, nachdem Taliban-Rebellen 2 Tanklastzüge gekapert hatten. Nach Bundeswehrdarstellung handelt es sich bei den Toten um Aufständische.
Der Befehl für die US-Bomber kam von Oberst Georg Klein, Leiter des PRT, des Wiederaufbauteams der Afghanistan-Schutztruppe in Kunduz. Es war die folgenschwerste Entscheidung seines Soldatenlebens. Die beiden von Taliban-Kämpfern entführten Tanklaster hatten sich 6 Kilometer vom deutschen Lager entfernt auf einer Sandbank festgefahren. Klein fordert Luftunterstützung an. 2 US-Bomber machen Videoaufnahmen. Darauf sind Dutzende Menschen zu sehen, die Benzin aus den Lastern abzapfen. Alles Taliban, keine Zivilisten, behauptet der afghanische Informant der Bundeswehr vor Ort. Das ARD-Doku-Drama »Eine mörderische Entscheidung« stellt den Funkverkehr zwischen den Deutschen und den US-Piloten aus Originalprotokollen nach.
Aber können Sie bestätigen, dass diese Jungs da, also dass die feindlich sind?
Positiv. Wir haben die Information, dass alle Personen dort unten feindlich sind. Ich bestätige, dass diese Passagiere eine unmittelbare Bedrohung darstellen. Die Aufständischen wollen das Benzin von den Lastern wegschaffen und danach wahrscheinlich das Kunduz-Lager angreifen.
Oberst Klein meldet sogar unmittelbaren Feindkontakt, Troops in Contact. Das ist falsch. Doch damit erreicht er, was er erreichen will. Die US-Piloten werfen um 1.51 Uhr Ortszeit Bomben auf die beiden Tanklaster. Rainer Glatz war damals Chef des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr und damit auch oberster Befehlshaber für das Afghanistan-Kontingent. Der 3-Sterne-General las die Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums wenige Stunden nach dem Luftschlag erstaunt und verärgert.
Meine Bewertung war, dass es relativ unwahrscheinlich war, dass es keine zivilen Opfer gegeben hätte, so wie es dieser ersten Presseverlautbarung zu entnehmen war. Gleichzeitig war ich der Auffassung, dass wir auch ein Problem haben würden, wegen der Wahrscheinlichkeit, dass auch Zivilisten ums Leben gekommen sind, weil die Dimension dessen, was da passiert ist, durch den Einsatz militärischer Gewalt, mich dazu geführt hat, dass ich an dem Morgen gesagt habe, in der Wahrnehmung der deutschen Politik hat Deutschland an diesem Tag seine Unschuld verloren.
Wie viele Zivilisten genau in dieser Nacht getötet wurden, ist bis heute strittig, vermutlich Dutzende. So viele Fragen sind offen, dass ein Bundestagsuntersuchungsausschuss eingesetzt wird. Die Grünen vertritt Omid Nuripur.
Es ist für mich außer Frage, dass Einsatzregeln verletzt worden sind. Ich glaube, dass der größte Fehler, den es gegeben hat in der militärischen Führung, in der Nachbearbeitung, dann war das Disziplinarverfahren so eigentlich nicht zuzulassen gegen den Kommandeur. Ich glaube, dass der Oberst wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Ich glaube, dass er kein schlechter Mensch ist. Und es geht nicht darum, ihm jetzt an die Gurgel zu gehen für eine Situation, in der viele andere sicher auch überfordert gewesen wären. Es geht darum, dass die militärische Führung solche Regelverstöße tatsächlich nicht einfach beiseite schieben darf.
Viele Soldaten dagegen finden es unfair, wie mit Oberst Klein umgesprungen wurde, bis heute. Philipp Porzig etwa, Fallschirmjäger aus Seedorf, der ein halbes Jahr nach der Bombardierung in den Einsatz ging.
Ich fand es beschämend, was gegen Herrn Oberst Klein damals alles in die Wege geleitet wurde. Das fand ich unter der Gürtellinie. Es ist tragisch, wenn irgendwo Menschen sterben, sind wir ganz ehrlich. Was hätte man machen sollen? Beobachten, abwarten.
Alle Ermittlungen gegen Oberst Klein werden eingestellt. Die Bundeswehr befördert ihn später zum General. Ein Generalinspekteur, ein Staatssekretär treten zurück und schließlich sogar ein Minister, Franz Josef Jung, dem vorgeworfen wurde, widersprüchlich und unvollständig informiert zu haben. Der deutschen Öffentlichkeit wird durch das Bombardement von Kunduz schlagartig klar, es geht hier um einen lebensgefährlichen Kriegseinsatz. Ein Deutscher wurde an diesem 4. September 2009 zum Täter. 6 Monate später gehörten Bundeswehrsoldaten dann zu den Opfern.
Na, also hat man so ein komisches Gefühl. Alle Leute waren weg. Es war auf einmal windstill gewesen und dann gingen auch schon die ersten Schüsse los. Ne?
Allah ist groß ist im Propagandavideo der Taliban zu hören, die an diesem Karfreitag 2010 das Feuer auf Fallschirmjäger der Bundeswehr im Dörfchen Isakil nahe Kunduz eröffnet. Die Einheit sollte die Straße auf Minen absuchen. Mike Mutschke ist Teil eines Trupps, der eine kleine Aufklärungsdrohne bergen soll, die in einem Feld abgestürzt war. Und er läuft damit den Taliban vor die Mündung. Es folgt heftiger Beschuss und es gibt erste Verletzte.
Und ich habe dann einfach nur gesagt, Jungs und Mädels, ja, egal wie, einer muss sich von uns lösen, ich werde mich lösen. Wir werfen jetzt in alle 4 Himmelsrichtungen Nebel, dass man uns nicht sieht. Ne, und dann bin ich halt aufgesprungen, zur linken Seite weggerannt. Also muss man sich vorstellen, wir hatten von rechts, von vorn und von links Feuer. Ich bin links Richtung diese Feuerstellung gelaufen. Es gab keine andere Möglichkeit.
Das Schlimmste kommt noch. Ein Dingo, ein gepanzerter Truppentransporter, wendet mitten in Isakil, um sich auf den Rückweg zum deutschen Lager zu machen. Da lösen die Taliban-Kämpfer eine Sprengfalle aus.
Dass ich dann ganz vorne mit an diesem Dingo war, der hochgegangen ist, wurde mir auch im Nachhinein dann erst erzählt. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich schaltete der Körper dann irgendwann ab und sagt, okay, das ist jetzt eingefroren, das wissen wir gerade nicht. Genau an dieser Stelle reißt der Film, ja. Das ist, dass wir ausgewichen sind, das war für mich mehr oder weniger unbekannt dann.
Mike Mutschke überlebt mit Glück, aber schwerst verletzt. Sein halbes Gesicht ist weggerissen, er hat Verbrennungen, Schädel-Hirntrauma, einen gelähmten Arm. Auch Alex ist an diesem Tag draußen. Sein Feldjägertrupp mit Ermittlern soll die Umstände des Gefechts klären. Doch noch wird heftig geschossen. Die Feldjäger werden zum nahegelegenen afghanischen Polizeihauptquartier von Chardara umgeleitet. Doch davor stauen sich die vielen Bundeswehrfahrzeuge auf der Hauptstraße. Auch das Panzerfahrzeug von Alex. In der Ferne sieht er plötzlich einen roten Blitz aus der Mündung eines Raketenwerfers der Taliban.
Die Panzerabwehrrakete war jetzt schon kurz vor uns und ich habe jetzt fest mit dem Einschlag gerechnet. Und in dem Moment bin ich in eine Starre verfallen, weil ich konnte ja eh nichts machen. Und ich kann mich bis heute nicht an den Einschlag erinnern. Dann habe ich gemerkt, nee, das Ding ist vorbeigeflogen. Aber ganz knapp. Und dann kam ich wieder so zu mir. Okay, alles klar. Hat dich nicht getroffen, alles klar. Du lebst, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Hat keinen anderen getroffen, weiter beobachten.
Dass dieser Moment Alex' Leben komplett verändern sollte, dass er der Beginn einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung war, das ist ihm da noch nicht klar. Philipp Porzig war an diesem Karfreitag 2010 nicht von Anfang an im Gefecht. Der Zugführer hatte mit seinen Fallschirmjägern Bereitschaft und wurde zur Verstärkung gerufen. Aber niemand wusste, wo Freund und wo Feind waren, erinnert er sich. Chaos pur habe geherrscht.
Wir haben gesehen, ungeführte Soldaten, die irgendwo in eine Richtung geschossen haben, Panzerfaust, Vernichtung schießen. Die wollten von mir mehr Munition haben, damit die da mehr schießen konnten. Ich weiß aber nicht, ob wenige geschossen haben. Wir haben in der Hinsicht keinen visuellen Feind aufgeklärt.
Also es gab Gefechte, aber sie wussten nicht, wo die Kugeln herkamen.
Oder genau.
Er hat Schwierigkeiten, den Führer der Einheit zu finden, die hier seit Stunden im Feuer steht, den Führer des Golfzuges. Per Funk übermittelte Koordinaten führen ins Nichts, so Porzig. Das Einsatzführungskommando erklärt dazu auf Anfrage von NDR Info, bei dynamischen Gefechten wie diesem sei es schwierig, immer ein umfassendes und genaues Lagebild zu halten und der Zugführer bewege sich ständig. Der Führer dieses Golfzuges, Mario Kunert, erinnert sich an das Durcheinander, den Druck im Gefecht und an das Feuer von allen Seiten.
Es kam ja quasi fast von 360 Grad, so hat sich es angefühlt zumindest. Ja. Und das hat sich dann halt gezogen und ja, war dann halt auch schwierig zu koordinieren. Ja. Ich habe funktioniert irgendwie. Ich sag mal so, mein Bestreben war immer hier möglichst als Letztes. Ja, weil es ist Tatsache so, die Männer, wenn es knallt, dann gucken sie alle zum Führer, auch die Gruppenführer, das ist so. Man ist dann gefordert. Ja, und natürlich, das ist ja auch ein Ereignis und das setzt ja immensen Stress frei. Ja.
Es gibt noch mehr Kritikpunkte von Porzig, dem Führer der Verstärkung. Der Golfzug habe einen Soldaten vergessen beim Abzug Richtung Bundeswehrlager. Aufgefallen ist, dass Porzig als ein Kampfmittelbeseitiger, ein sogenannter EODler, ein Gebäude unter die Lupe nahm.
Und der EODler meldete mir danach, dahinter der Tür liegt noch einer in einer deutschen Uniform. Gänsehaut. Es war Augustiniak, Martin Augustiniak war es gewesen. Und mein Rettungsassistent sagte mir auch, anhand seiner Pigmentierung im Gesicht ist der Tod eingetroffen. Wir haben dann versucht, mit zwei Mann diese Person zu bergen und haben kommuniziert nach außen hin, dass wir noch eine Person gefunden haben. Das wurde abgewehrt oder abgelehnt oder wurde dementsprechend halt eben, ja, kann nicht sein, wir sind vollzählig, sind hier.
Das Einsatzführungskommando schließt heute nicht aus, dass Vollzähligkeit gemeldet wurde, kann es aber nicht mehr genau feststellen. Aber der Golfzug sei erst nach Auffinden des Toten abgezogen. Dennoch lautet Philipp Porzigs Fazit, es gab viele Fehler und Versäumnisse.
Weil viele Kräfte der Deutschen oder auch gerade besagte Teile sowas von kriegsgeil sind. Wir wollen uns natürlich hier unsere Sporen im Kampf verdienen und wollen einfach nur ihre Gefechtserfahrung sammeln. Und natürlich, ob das jetzt mit Sinn und Verstand zu tun hat oder für die Lage zugutekommt, da stellt sich keiner die Frage.
Andere widersprechen. Es habe keine offene Rechnung mit den Taliban gegeben. Niemand habe das Gefecht gesucht. Drei deutsche Soldaten sterben an diesem Karfreitag. 8 werden verwundet. 8 Stunden dauert das Karfreitagsgefecht und gilt damit als schwerstes seit Bestehen der Bundeswehr. Die Taliban hatten den Hinterhalt geplant und haben die schwer bewaffneten Deutschen besiegt. Und erneut wird klar, dass sich Deutschland in Afghanistan im Krieg befindet. Erstmals spricht das der neue Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg nun auch offen aus, bei der Trauerfeier für die Gefallenen des Karfreitagsgefechts im April 2010.
Was wir am Karfreitag bei Kundus erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise als Krieg. Ich auch.
Das klingt anders als bei Guttenbergs Vorgänger Franz Josef Jung, der immer von einem Stabilisierungseinsatz sprach. Die meisten Soldaten konnten und können Jungs Wortwahl nicht nachvollziehen.
Jeder, der eine Kugel um die Ohren kriegt, der sagt definitiv, dass es Krieg war. Es ist einfach so, weil wenn ich hier rausgehe, hier schießt niemand auf mich, nicht unbedingt.
Mike Mutschke hofft, dass Bundeswehr und Politiker aus dem Afghanistan-Einsatz etwas mitnehmen.
Einfach ein offener Umgang mit allen miteinander. Und sich einfach zu trauen, Fragen zu stellen, wie auch Antworten zu geben, die nicht immer unbedingt schön sein müssen oder auch nicht leicht sein müssen, ne? Aber einfach das wissen wollen, das vereinfacht vieles.
Soweit der Bericht von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Gesprochen haben die beiden früheren Korrespondenten auch mit den ehemaligen Verteidigungsministern Franz Josef Jung und Karl Theodor zu Guttenberg. Jung hatte das Amt während des Luftschlages bei Kundus inne. Sein Nachfolger, der CSU-Politiker zu Guttenberg, war während des Karfreitagsgefechts Verteidigungsminister. Franz Josef Jung musste aufgrund des öffentlichen Drucks einige Wochen nach dem Luftangriff auf die festgefahrenen Tanker von seinem neuen Amt als Arbeitsminister zurücktreten. Zu Unrecht, wie er heute findet.
Ich kann mir eigentlich keinen Fehler vorwerfen. Wenn Sie heute fragen, ob es dafür einen Grund gab, eigentlich nicht.
Der Luftangriff erfolgte am 4. September frühmorgens kurz vor 2 Uhr. Franz Josef Jung wurde nach eigenen Angaben darüber wenig später mit einer SMS informiert.
Mein Empfinden war, was ein Glück, es sind jetzt unsere Soldatinnen und Soldaten ums Leben gekommen. Denn es hätte auch so sein können, dass 60 bis 80 Soldaten ums Leben hätten kommen können, wenn es denen gelungen wäre, diese Tanklastwagen ins Camp zu bringen. Und von daher, ich sage Ihnen ja, die Botschaft, die mich erreicht hat, die erste war, Schlag gegen Taliban gelungen.
An dieser Darstellung hielt die Bundeswehr zunächst weiterhin fest, obwohl die Zweifel immer größer wurden. War die frühzeitige Festlegung von Jung ein Fehler?
Ich habe die Öffentlichkeit immer nur so informiert, wie ich den Sachstand hatte. Ich hatte keinen anderen Sachstand. Und wissen Sie, ich habe sogar am Samstagabend, ich vergesse das nie, am Samstagabend der Oberst Klein in Afghanistan angerufen, was etwas ungewöhnlich ist, dass ein Minister das macht. Und dann hat mir der Oberst Klein die Gesamtsituation geschildert, hat dann auch geschildert, die Soldaten wären vor Ort gewesen, wo also das passiert ist. Und es wäre keine einzige Leiche mehr dort gewesen. Wenn Privatpersonen ums Leben gekommen wären, so damals Klein, dann hätten die liegen gelassen, die Taliban, um genau das zu demonstrieren. Aber das sei nicht der Fall gewesen.
Doch schon bald musste die Bundeswehrführung einräumen, dass auch viele Zivilisten bei dem Luftangriff getötet worden sind. Der Nachfolger von Jung, Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, hielt die Entscheidung von Oberst Klein zunächst für militärisch angemessen, wenig später dann aber für falsch. Zu seiner 180-Grad-Wende sagte zu Guttenberg im Skype-Interview:
Ich stehe bis heute dazu, dass wenn man eine Äußerung aufgrund mangelhafter oder nicht ausreichender Informationen trifft, dass man die tunlichst zu korrigieren hat, wenn es zu anderen Grundlagen kommt am Ende des Tages. Und nichts anderes habe ich getan. Es ist bekannt, dass ich mich im Zuge der Kundesaffäre nicht ausreichend informiert gefühlt habe und dass es Menschen gab, die dafür Verantwortung getragen haben.
Zu Guttenberg hatte damals Generalinspektor Schneiderhahn und Staatssekretär Wichert entlassen. Der neue Verteidigungsminister sprach als erstes Regierungsmitglied dann von einem Kriegseinsatz in Afghanistan. Im Interview mit NDR Info kritisierte zu Guttenberg seinen Vorgänger.
Also meine Feststellung war, dass auf politischer Ebene, auch auf Spitzenebene, es zu einem wirklich nicht besonders kreativen Herumgeeier bzw. einer Herumdruckserei gekommen war, wenn es darum ging, die Realitäten in Afghanistan zu beschreiben, insbesondere die Realitäten, denen unsere Soldatinnen und Soldaten ausgesetzt waren. Und da haben sich einige ausgezeichnet. Ich kann mich noch an das immer wieder gemurmelte Sätzchen von einem Stabilisierungseinsatz gerade von meinem Amtsvorgänger Jung erinnern. Ich kann das nicht nachvollziehen und ich habe das immer als ein Abducken vor der Wahrheit und vor den Realitäten empfunden. Und mich hat das damals auch geärgert, weil es musste ja letztlich eine Nachricht gesetzt werden, die es dann auch ermöglichte, zum Beispiel die Soldaten vor Ort mit der notwendigen Ausrüstung auszustatten. Und wenn man von Stabilisierungseinsätzen spricht und den Eindruck vermittelt, dass wir im Wesentlichen winken und Brunnen buddeln, ist natürlich dann auch kaum die Zustimmung aus einem Bundestag und von anderen Entscheidungsträgern her zu erwarten, zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Und deswegen fand ich das Spielen mit diesen Begrifflichkeiten eigentlich an der Verantwortung vorbei.
Zu Guttenberg wird heute oft vorgehalten, sich einseitig auf Auslandseinsätze konzentriert zu haben und für den Sparkurs der Bundeswehr verantwortlich zu sein. Der CSU-Politiker weist diese Vorwürfe zurück und verweist auf die Rolle der Bundeskanzlerin.
Die Sparbemühungen damals gingen vom Bundeskanzleramt aus und sie wurden vom Bundesfinanzminister mit großer Vehemenz mitgetragen und den Schuh muss sie sich schon mit anziehen. Zu meiner Zeit wurden erhebliche Sparmaßnahmen unternommen. Im Übrigen war das kein böswilliger und defätistischer Ansatz des damaligen Bundesminister Karl Theodor Guttenberg, sondern das war eine Maßgabe, die von der Bundeskanzlerin ganz oben unter tätiger Mithilfe ihres Bundesfinanzministers diesem Ressort so aufgeschnallt wurde und wo wir gesagt hatten, wir müssen uns entsprechend wehren, aber
wir werden uns auch dahingehend, dass wir eine bessere Professionalisierung der Bundeswehr fordern und dass wir über diese Professionalisierung es auch schaffen, die Soldaten, die wir im Einsatz haben, besser auszurüsten. Und ich freue mich, dass es schrittweise danach gelungen ist, auch Nachfolgern gelungen ist, auch wieder mehr Mittel einzufordern. Aber ich glaube, man wird auch weiterhin eine hohe Zahl an Finanzmitteln brauchen, um dieses Niveau halten zu können und hoffentlich auch noch zu verbessern.
Soweit der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Eine Langfassung der Interviews finden Sie übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. Für die Radio- und Podcast-Serie Killed in Action – Deutschland im Krieg haben Christoph Heinzle und Kai Küstner nicht nur mit den damals amtierenden Verteidigungsministern gesprochen, bei der monatelangen Recherche haben sie auch viele Soldaten befragt, insbesondere drei Soldaten, die am Karfreitagsgefecht beteiligt waren. Darüber habe ich mit den beiden ehemaligen Korrespondenten des ARD-Studios Südasien gesprochen. Zunächst habe ich Christoph Heinzle gefragt, wie sie gerade auf diese drei Soldaten gekommen sind.
Nun, wir haben lange gesucht nach Beteiligten des Karfreitagsgefechts. Einige sind ja bekannt, haben sich in den Medien im Laufe der Jahre auch geäußert. Aber uns ging es ja nicht nur darum, irgendwen zu haben aus dem Gefecht. Uns ging es zum einen darum, dass die dann auch offen sein sollten, nicht nur diese Gefechtsschilderung uns gegenüber möglichst detailliert vorzutragen, uns zu erzählen, sondern auch ihr ganzes Leben in der Bundeswehr im Prinzip auszubreiten, weil es ging und geht in der Serie ja darum, wie die Bundeswehr sich im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, verändert hat. Und dann ging es natürlich auch ein bisschen um das Gewicht. Wir haben jetzt einen, der schwer traumatisiert ist, einen, der verwundet ist und einen, der körperlich und psychisch unversehrt rausgekommen ist.
Ich glaube, dass das Besondere, dass wir da drei Soldaten gefunden haben, deren Schicksal dieser schwarze Karfreitag, wie er ja genannt wird, komplett verändert hat. Also ein Mike Mutschke, der schwer verletzt wurde an diesem Karfreitag, aber heute eigentlich mitten im Leben steht, also uns psychisch sehr stabil erschien. Ganz anders Alex, der schwer traumatisiert zurückkam, damit heute noch zu kämpfen hat bei diesem Interview, dem langen Interview, das wir mit ihm geführt haben, das T-Shirt sogar wechseln musste, weil es ihn so angestrengt hat, mit uns zu reden. Und dann eben Philipp Porzig, diesen selbstbewussten, von oben bis unten tätowierten Soldaten, an dem dieses Gefecht insofern noch nagt, als er sagt, da sind viele Fehler passiert. Und jeder hat für sich deshalb eine sehr besondere Geschichte zu erzählen.
Und alle drei Soldaten sind immer noch bei der Bundeswehr, obwohl sie schwer verwundet gewesen sind. Einer zumindest von den dreien, einer traumatisiert. Das ist doch ungewöhnlich, oder?
Das ist sicher ungewöhnlich. Der Schwerverwundete hat tatsächlich auch eine beeindruckende Karriere gemacht. Er ist dann Sportsoldat geworden, hat es fast zu den Paralympics geschafft als Sportschütze. Er war kleiner Scharfschütze in seinem Zug seinerzeit im Karfreitagsgefecht, ist jetzt zurück bei der Truppe, eher in einer beratenden Funktion. Der Traumatisierte ist tatsächlich einer derer, die durch das Einsatzweiterverwendungsgesetz einen Job behalten haben. Der ist zwar nur halbtags und nicht mehr in seiner ursprünglichen Verwendung als Feldjäger, aber immerhin kann Therapien machen. Und der Dritte ist inzwischen aus dem aktiven Einsatzdienst gewechselt in die Ausbildung, macht jetzt Freifallschirmspringen-Ausbildung, ist aber auch noch bei der Bundeswehr.
Das Karfreitagsgefecht hat sehr lange gedauert, 8 Stunden möglicherweise mehr. Ungefähr, kann man denn sagen, wie viele Soldaten da von Seiten der Bundeswehr beteiligt gewesen sind? Christoph Heinzle?
Ja, also es waren mittendrin erst ein Zug, also gut 30 bis 40 Soldaten von Fallschirmjägern und dann kam ein zweiter zur Verstärkung. Das war mitten in dem Dorf Isakehl, wo sich das Karfreitagsgefecht selbst abspielte. Aber das Gebiet war viel größer.
Ja, also es wurde ja dann auch angegriffen, zum Beispiel dieses Polizeihauptquartier, was eigentlich von Afghanen gehalten werden sollte, wo immer Bundeswehrsoldaten schon zur Unterstützung da waren. Aber unser traumatisierter Soldat Alex wurde dann, weil er in diese Gefahrenzone, in die eigentliche Gefechtssituation gar nicht konnte, wurde er dann umgeleitet in dieses Polizeihauptquartier. Auch auf dieses sollte dann noch ein Angriff von mehreren Taliban stattfinden. Was man wohl sagen kann, ist, dass die Taliban wahrscheinlich in der Überzahl aber waren oder zumindest in dieser Größenordnung die Bundeswehr noch nie angegriffen hatten. Und deshalb war das ja auch so ein einschneidendes Ereignis.
Größenordnung? Welche Größenordnung muss man sich vorstellen?
Also es war an dem Tag offenbar davon die Rede, dass bis zu 600 Taliban-Kämpfer unterwegs gewesen sind. Da man am Ende deren Stellung ja nicht eingenommen hat und keiner hingehen konnte und die nachzählen, war das wahrscheinlich auch weniger, aber es waren auf jeden Fall jetzt nicht nur ein paar Handvoll, sondern es war wirklich eine massive, große und auch koordinierte Aktion. Also nicht irgendein kurzer Anschlag, eine Sprengfalle oder ein kurzes Scharmützel, sondern eben wirklich ein geplantes, vorbereitetes Gefecht.
Und das war ja neu für die Bundeswehr und deshalb, glaube ich, war das auch so ein tiefer psychologischer Einschnitt, denn dass die Taliban auf einmal der Bundeswehr überlegen waren, zumindest an diesem Tag im offenen Gefecht. Und das ist eben darauf zurückzuführen, dass das ein wirklich von, ich weiß nicht wie langer Hand geplanter, aber tatsächlich geplanter Hinterhalt war.
Auf Seiten der Bundeswehr starben oder fielen 3 Bundeswehrsoldaten. Mhm. Auf Seiten der Taliban, weiß man da was über Opfer, Verluste?
Schwierig. Also Mike Mutschke, der Soldat, der dort in diesem Feld als einer der ersten beschossen wurde, als er dabei war, diese Drohne zu bergen, der hat, den haben wir genau danach gefragt, der hat uns gesagt, er kann nur vermuten, dass er da einige erwischt hat, aber man kann da nur spekulieren. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel die Amerikaner, die dann zur Unterstützung kamen, um die Verwundeten mit ihren Blackhawk-Helikoptern auszufliegen. Die haben dann auch die Taliban-Stellungen beschossen. Aber da die so verteilt waren und sich in Gräben versteckten, in Gehöften verschanzten, war das wirklich schwer.
Und logischerweise haben ja die Taliban nachher, die das auch in einem Propagandavideo ausgeschlachtet haben, überhaupt kein Interesse daran, die eigenen Verluste zu thematisieren, sondern die wollen ja darauf hinweisen, guck mal, was wir den Westlern, in diesem Fall der Bundeswehr, angetan haben.
Die Bundeswehrführung, auch in Potsdam, hat sich immer wieder gewundert, wie enorm hoch der Munitionsverbrauch bei diesem stundenlangen Gefecht gewesen ist. Können Sie dazu was sagen? Ist das ungewöhnlich?
Also, ja, die Rede war von 25.000 Schuss Munition, die verbraucht worden seien an diesem Tag. Auch das ist natürlich schwer. Da ist keiner nachher hingefahren und hat irgendwie die Patronen aufgelesen. Vor allen Dingen, weil ja dieses Gebiet, in dem das stattfand, Isakhel, also Shahdara, eine extrem gefährliche Region in Nordafghanistan geworden und blieb das ja auch in der Folgezeit. Noch sind auch in den Wochen danach ja noch Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen bei Gefechten.
Ich glaube, ein Punkt an dem Tag war einfach, dass der Feind unglaublich, in dem Fall die Taliban, unglaublich schwer auszumachen war. Viel wurde einfach durch die Gegend geballert, muss man glaube ich sagen, so haben das Gefechtsteilnehmer auch gesagt, ohne dass man genau wusste, wohin und auf wen. Es gab viel Feuerschutz, weil es haben sich Bundeswehrsoldaten auch bewegt unter gegnerischem Feuer und dann aber auch mit eigenem. Also das war jetzt nicht so, dass das alles nur gezielt war. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen diesen hohen Verbrauch.
Sie haben mehrere Monate recherchiert, Sie konnten mit Soldaten sprechen. Konnten Sie auch alleine mit denen reden oder war da, wie bei der Bundeswehr eigentlich üblich, immer ein Presseoffizier dabei?
Das war mal so und mal so. Es gab Gespräche mit und ohne Begleitung und für uns stellte sich es aber so dar, als hätte das eigentlich keinen Unterschied gemacht. Wir hatten keine einzige Situation, wo einer dazwischen gegangen wäre, ein Presseoffizier daneben gesagt hat, halt, das dürfen Sie nicht sagen oder formulieren Sie das anders oder stellen Sie die Frage nicht. Es gab, wenn, dann nur kleine Anmerkungen, wenn zum Beispiel der Name eines Kameraden fiel, das hatten wir in der Gefechtsschilderung und dann kam Feldwebel so und so auf mich zu, dass dann gesagt wurde, gut, Feldwebel so und so, weiß aber nicht, dass er hier genannt wird, will vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht vorkommen, bitte den Namen rauslassen. Aber ansonsten muss ich sagen, waren wir da sehr frei und haben auch große Unterstützung bekommen von Seiten des Kommandos Heer für diese ganze Serie.
Also die wussten zumindest, dass wir diese 3 Soldaten interviewen. Das haben wir nicht verdeckt oder im Geheimen getan. Das ist auch, glaube ich, wichtig dann für die Nachbereitung gewesen, weil diese 3 Soldaten wirklich alle verdammt offen waren. Also die wollten auch erzählen, es floss sozusagen aus ihnen heraus. Sie hatten das Bedürfnis zu reden und hatten auch eine ganze Menge zu erzählen. Und aber auch nicht nur Sachen, aus denen die Bundeswehr dann am Ende positiv hervorgegangen ist.
Ein zentrales Ergebnis Ihrer Recherchen ist, dass es bei dem Karfreitagsgefecht am 2. April 2010, bei dem ja 3 Soldaten gefallen sind, so einiges schiefgegangen ist. Es hat viele Fehler gegeben. Wir haben es ja eben auch am Anfang der Sendung einiges dazu gehört. Für die breite Öffentlichkeit aber ist ja vieles neu. Für die Bundeswehr möglicherweise auch. Oder wie sehen Sie das, Christoph Einzler?
Nun ja, tatsächlich war die Detailschilderung, die es in verschiedener Form gab, sowohl in Bundeswehrpublikationen als auch in Publikationen außerhalb, ging schon ein bisschen in die Richtung, es war einfach ein schlechter Tag für die Bundeswehr, die Taliban haben sich da aufgestellt, sie haben es geplant, man hat getan, was man konnte, am Ende hat man sich zurückgezogen, man hat die Verluste in dem Rahmen gehalten, wie es ging, aber es ging eben nicht anders. Und das, was wir geschildert bekommen haben, war ja insofern facettenreicher und anders, als dass man sagte, an einigen Punkten wären Dinge anders gegangen, an einigen Punkten sind definitiv Sachen so gelaufen, wie sie eben nicht geübt waren, wie sie nicht im Drill enthalten waren, wie man es eigentlich nicht hätte machen sollen. Und das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Entwicklung in so einem Punkt. Die Frage, die aber auch vorkommt in der ganzen Recherche und von Soldaten gestellt wird, ist, muss man das nicht offen ansprechen, sowohl der Öffentlichkeit gegenüber, sagen, hier sind Fehler passiert, weil... Und auch innerhalb, dass man sagt, hier sind Fehler passiert und was lernen wir draus? Und das kam aus Sicht einiger einfach zu kurz.
Vieles lief schief, trotz des Drills und trotz der Ausbildung. Es herrschte teilweise regelrechtes Chaos.
Richtig, und da ist einfach die Frage, ist das zwangsläufig so in so einem Gefecht, dass man so ja überhaupt nicht erwartet hatte an diesem Tag? Man hatte ja schlimmstenfalls, würde ich denken, es ging ja um eine Minenräumung, Suche nach Sprengfallen auf einer Straße, sicherlich mit Anschlägen gerechnet, Sprenganschlagen, vielleicht auch mit Beschuss, aber nicht mit einem groß angelegten Gefecht, das ist in dieser Größe auch noch nie vorher dort so gegeben hat. Und deshalb ist viel sicherlich den Umständen geschuldet und die Analyse danach hätte ansetzen müssen, hat in Teilen vielleicht, in weiten Teilen aber auch nicht, angesetzt bei der Frage, was hätte man trotz dieses Stresses, trotz der unübersichtlichen Lage anders machen können?
Erschwerend kam, glaube ich, in dem Einsatz noch hinzu oder während des Gefechtes noch dazu, dass offenbar eine Mikrodrohne geborgen werden sollte, die sozusagen auch noch zu Gefahr, sehr großer Gefahr geführt hat.
Das war sozusagen der Ausgangspunkt für die Gefahr. Also diese Mikrodrohne war abgestürzt, eigentlich kein besonders hochwertiges Gerät, auch nicht besonders teuer. Und dann wurde aber sozusagen eine kleine Einheit abgestellt, um in ein Feld hineinzustapfen, um diese Drohne zu bergen. Diese Diskussion kannten wir in Teilen bereits. Also man hat sich auch nach dem Gefecht darüber den Kopf zerbrochen, war das eigentlich wichtig und richtig, diese Drohne zu bergen und sich dafür in Gefahr zu begeben. Dann kann man natürlich auf der anderen Seite argumentieren, wenn man nicht davon ausgeht, dass es da wirklich gefährlich wird, dann wären die, wie uns der General Leidenberger zum Beispiel erzählt hat, wären die an einem anderen Tag freudestrahlend in dieses Feld rein spaziert und dann auch wieder unversehrt raus. Also, aber diese Diskussion wurde in der Tat auch geführt.
Unterschiedliche Auffassungen gab es während des mehrstündigen Gefechtes, des Karfreitagsgefechtes bei den Soldaten vor Ort, ob man Luftunterstützung anfordern sollte oder nicht. Der Führer des Golfzuges, der im Feuerkampf stand, war dafür. Die Verstärkung der Zugführer dort, des Charlie-Zuges, war dagegen. Warum? Was waren die Gründe?
Also Mario Kunert, der Anführer des Golfzuges, hat den Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, gesagt, also ich hätte gedroppt, also heißt, ich hätte da Bomben abgeworfen und hat diese Unterstützung auch angefordert. Am Ende hat der Fliegerleitoffizier, der so etwas genehmigen muss, hat sich dagegen entschieden und Philipp Porzig, die Verstärkung der Charlie-Zuges, der direkt vor Ort war, hat gesagt, das war auch genau richtig so, dass diese Luftunterstützung in der Form nicht kam, weil wir waren viel zu dicht dran. Wenn die dort Bomben abgeworfen hätten, dann hätte es nicht nur die Gefahr von zivilen Opfern gegeben, sondern man hätte möglicherweise die eigene Truppe getroffen.
Eigene Truppe, der eine Aspekt und die Zivilisten, aber zu der Zeit, wir müssen uns nochmal die Zeit in Erinnerung rufen, halt ein besonders heikles Thema war ein halbes Jahr vorher die Bombardierung der Tanklaster in Kunduz auf Befehl des deutschen Oberst Klein stattgefunden hat, mit einer hohen Anzahl an zivilen Toten und daher natürlich sowohl auf ISAF-Ebene und dem amerikanischen Kommandeur der ISAF, aber auch in Deutschland die Aufmerksamkeit sehr hoch war und das Bestreben, Ziviltote zu vermeiden. Und die hätte es möglicherweise hochwahrscheinlich in diesem Dorf dann durch einen Luftschlag gegeben.
Es hat aber dann während des Gefechtes doch noch offenbar Tiefflüge gegeben von zwei US-Jagdbombern, Show of Force, also zur Abschreckung. Normalerweise ergreifen dann aber die Aufständischen schnell die Flucht, weil sie ja befürchten müssen, dass sie bombardiert werden. Beim Karfreitagsgefecht war das aber nicht so. Da war das alles ganz anders.
Die waren offenbar völlig unbeeindruckt von diesem Muskelspielen, also dass die Jets da im Tiefflug über das Gebiet geschossen sind. Sie haben einfach weitergekämpft,
warum?
Haben uns das Soldaten erklärt. Offenbar fühlten sie sich da sicher. Vielleicht gingen sie auch davon aus, dass niemand eine Bombe auf sie abwerfen würde. Übrigens, dieses Show of Force, also dieses Muskelspiel, war etwas, was bei dem Tanklaster-Bombardement ein halbes Jahr vorher nicht passiert war. Das hatten die Piloten der Jets, der US-Jets damals angeboten, haben gesagt, sollen wir darüber fliegen, über diese Tanklaster, wo unten auf dieser Sandbank sich ganz viele Afghanen aufhielten. Und das hat die deutsche Kommandozentrale damals abgelehnt, hat gesagt, nein, wir wollen, dass sie direkt angreifen.
Ein Beobachter hat gesagt, die Taliban hätten aus dem Luftschlag von Kunduz gelernt und hätten sogar während des Karfreitagsgefechtes Frauen und Kinder vorausgeschickt, sozusagen als Schutzschild, weil sie wussten im Grunde genommen, das sind eben nur Luftangriffe, Show of Force, die würden keine Bomben abwerfen.
Also das hat uns gegenüber so niemand geschildert. Wir haben aber ja auch nur mit einem kleinen Teil der Beteiligten gesprochen. Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Da war eher die Aussage, wir hatten überhaupt keine Übersicht, wer wo war. Plötzlich war alles menschenleer. Von einem Moment auf den anderen, dann kam Feuer. Wir wussten nicht genau, woher. Gelegentlich sah man einen aus einem Graben im Feld auftauchen und sah diese Person mehr, aber auch nicht. Aber mit Sicherheit musste man damit rechnen, dass jetzt nicht ausschließlich Taliban und aktive Kämpfer noch in diesem Dorf waren.
Kalkes, ne?
Im Nachhinein schwer zu belegen, aber klar ist ja, dass die Taliban die Deutschen von Gehöften, wo normalerweise in Anführungsstrichen normale Bauern lebten, beschossen haben und dass die Taliban Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht, benutzt haben, das wissen wir aus Afghanistan.
Mhm. Klar ist aber auch, und das wusste man und deshalb war man nicht so komplett unvorbereitet, dass dieses Dorf Isakel wirklich ein Kern der Taliban-Kämpfer und Gruppen dieser Region war und dass dort auch Taliban-Führer lebten, aber eben nicht nur sie, sondern auch Familien drumherum.
Bei einigen der von Ihnen befragten Soldaten hatte sich offenbar über die Jahre schon seit dem Karfreitagsgefecht ein gewisser Unmut aufgestaut. Sie waren unzufrieden über die Darstellung des Karfreitagsgefechtes durch die Bundeswehr. Womit war man unzufrieden?
Christoph Heinzle. Ich glaube, man war vor allem unzufrieden über die aus ihrer Sicht einseitige Darstellung, eben nur das als Schicksalsschlag, als Pech, als zur falschen Zeit am falschen Ort darzustellen und es nicht mit all seinen Facetten aufzufächern. Es gab ja damals im Nachgang dann, es hat ja große Erschütterung, Trauer, Entsetzen ausgelöst, auch in einer breiten deutschen Öffentlichkeit, die Todesfälle dieses Gefechts vielleicht mehr als andere. Da hätte man sich wohl gewünscht, dass nicht nur Trauer, dann am Ende auch das Verleihen von Medaillen, von Auszeichnungen auf militärischer Ebene, auch durch den Bundesverteidigungsminister stattgefunden hätte, sondern auch wirklich eine Fehleranalyse und eben nicht nur intern, sondern das nach außen auch offen, transparent zu machen. Und das war ja insgesamt der Vorwurf dieser Jahre. Man hätte viel transparenter sein müssen, um zu Hause wirklich darzustellen, das ist die Lage, ungeschönt, das sind unsere Möglichkeiten, das ist unser Ziel, aber das sind auch unsere Risiken. Und zu den Risiken gehörte sowas eben dazu. Und das wollte man damals politisch, aber glaube ich, nicht in dieser Massivität in der Welt haben.
Kai Köstner, Sie wollten noch dazu was sagen?
Zumindest was die Benennung dessen, was da in Afghanistan stattfand oder tobte, bestand nach diesem Karfreitagsgefecht spätestens eigentlich der Zwang, transparenter zu werden. Der damalige Verteidigungsminister zu Guttenberg hat danach erstmals von Krieg gesprochen und hat damit aus meiner Sicht, ich war ja da zu der Zeit in Afghanistan sehr oft, den Soldatinnen und Soldaten auch aus der Seele gesprochen, weil die das genauso erlebt haben. Wir haben gesagt, das kann man nicht anders bezeichnen als Krieg, das, was da stattfindet.
Nach dem Karfreitagsgefecht gab es auch Tapferkeitsmedaillen. Sie haben das angesprochen, aber auch in der Truppe war die Wahrnehmung darüber, warum das geschehen sollte, unterschiedlich. Da gab es ja auch kritische Stimmen, die Prioritäten ganz woanders gesetzt haben, Christoph Heinzle.
Naja, die sagten halt auch, wenn man gleichzeitig sagt, es sind sicherlich Leistungen verbracht worden und Leute waren tapfer, mutig, haben ihren Dienst verübt, aber gleichzeitig eventuell auch Fehler gemacht, vielleicht im Stress, vielleicht aus anderen Gründen, dann sollte man es vielleicht lieber analysieren in Ruhe, statt einfach eine Medaille an den Soldaten oder Offizier dran zu hängen. Man hätte es vielleicht etwas ruhiger, etwas weniger mit Pathos in der Öffentlichkeit wahrnehmen sollen. Das war so die Kritik und Anregung.
Einer der von Ihnen befragten Soldaten vertrat die Auffassung, einige Soldaten suchten an dem Karfreitag geradezu das Gefecht mit den Aufständischen. Ja, sie seien so wörtlich kriegsgeil und das habe zu den vielen Fehlern geführt. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Das Wort kriegsgeil fiel tatsächlich von einem Soldaten. Das haben wir so von anderen nicht wörtlich gehört, aber durchaus von dem Ruf dieses Zuges gehört.
Der im Gefecht stand
an diesem Karfreitag und auch sonst, sagen wir mal, Action nicht abgeneigt gewesen sein soll. Das sind jetzt natürlich alles, ja, das ist das Bild, der Ruf, der einem solchen Zug dann hinterher oder vorauseilt. Das ist schwer zu überprüfen, das ist auch immer eine Wahrnehmungsfrage. Aber so, es passte für viele ins Bild und passen ins Bild solche Vorwürfe.
Und man musste an diesem Tag, das glaube ich, würde niemand bestreiten, auch damit rechnen, wenn man sich so sehr diesem gefährlichen Örtchen Isar-Kehl annähert, in diesem extrem umkämpften Bezirk in Kundus, dann musste man damit rechnen, dass dort Taliban angreifen oder sie zumindest dieser Bundeswehrtrupp zumindest beschossen wird. Das hätte, glaube ich, niemand abgestritten. Gleichzeitig hat man, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es in dieser Größenordnung dann stattfindet.
Aber die mögliche oder unterstellte Aggressivität des einen oder anderen Soldaten, ist das möglicherweise nicht auch darauf zurückzuführen, dass man ja permanent unter Feuer, unter Angriffen stand, der Druck war unheimlich, dass man durchaus sagen wollte, jetzt wollen wir auch mal zurückschlagen.
Das war schon das ganze Jahr 2009 über so gewesen und ich habe das ja in Patrouillen Anfang 2010 auch so erlebt, dass man sich da nie sicher sein konnte, dass man nicht von einer Sprengfalle getroffen wird oder in einen Hinterhalt der Taliban gerät. Das war, ich sage es jetzt mal so salopp, fast Alltag und da hatte sich natürlich auch viel Frust angestaut und es waren ja im Jahr 2009 war zum Beispiel ein deutscher Soldat im Kampf im Hinterhalt gefallen und das gehörte leider zum traurigen Alltag der Soldaten, die damals in Kundus waren.
Und einer der Soldaten hat ja auch recht plastisch beschrieben, wie sich da so ein Hass aufbaut auf die eigene Kameraden auf dem Gewissen haben. Und man dann natürlich sehen muss, wie gehe ich mit dem Hass um? In diesem einen kleinen Fall hat er gesagt, ich habe mich dann entschieden, auf jemanden, der hätte verdächtig sein können, nicht zu schießen, obwohl ich gedurft hätte. In anderen Fällen ist die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Auf jeden Fall, dass da viel Emotionen im Spiel waren und nicht nur nüchtern erlerntes taktisches Wissen und Fähigkeiten der Bundeswehrsoldaten, das ist, glaube ich, unbestreitbar.
Auch nach dem mehrstündigen Karfreitagsgefecht herrschte offenbar noch länger Unordnung oder Chaos, wie einige Soldaten das ja auch selber gesagt haben, im Feldlager Kundus. Viele Soldaten waren geschockt, es wurden auch Soldaten nach Hause geschickt, Christoph Heinzle?
Ja, es gab dann zum Beispiel durch den Spieß, den Kompaniefeldwebel, der die Mutter der Kompanie ist, zurück im Lager bleibt, eigentlich Organisation macht, aber eben auch seine Soldaten nach dem Gefecht dann mal in den Arm nimmt und zusieht, wie geht's denen, Beobachtungen gemacht, dass es eben dem einen oder anderen nicht gut ging und dass der das offenbar nicht gut verarbeitet hat und teilweise zum Beispiel ins Zittern geriet oder so. Und dann wurde ganz konkret angeordnet und nahegelegt, du und du und du, ihr geht besser nach Hause statt diesen Einsatz. Das war ja relativ am Anfang des Einsatzes dieses Kontingents. Ihr fahrt lieber jetzt schon sehr früh nach Hause.
Kann man sagen, wie viele Soldaten waren das ungefähr, die nach Hause geschickt worden sind, Kai Küstner?
Es waren meines Wissens 8, die dann tatsächlich mit den Folgen dieses Gefechts nicht umgehen konnten und wo man dann gesagt hat, es ist besser für euch, wenn ihr tatsächlich abreist. Der angesprochene Spieß hat geschildert, wie einem Kraftfahrer tatsächlich beim Gasgeben aus dem Hinausfahren, aus dem Camp der Oberschenkel gezittert habe und das sei ein klares Signal gewesen, der wird es nicht schaffen, diesen Einsatz psychologisch einwandfrei zu überstehen.
Waren das alles Soldaten, die im Gefecht waren oder waren das auch Soldaten, die nicht im Gefecht waren, sondern im Feldlager?
Das wissen wir in diesem Fall tatsächlich nicht. Es liegt nahe, dass es welche im Gefecht waren, aber unbestreitbar ist auch, dass die im Lager natürlich da sehr eng teilgenommen haben, auch Unterstützungskräfte oder Kampfeinheiten, die an dem Tag nicht draußen waren, was aber kaum jemand gewesen sein dürfte, weil da wirklich rausgefahren ist, auch in diesem größeren Gebiet, ich sag mal, was Beine und Räder hatte an diesem Tag.
Im Zusammenhang mit dem Karfreitagsgefecht sind Stunden später irrtümlich noch 6 afghanische Soldaten getötet worden. Ihr Fahrzeug ist durch einen Schützenpanzer der Bundeswehr beschossen worden. Es gab also ein Friendly Fire Zwischenfall, wie das so heißt. Was war da los, Kai Küssner?
Es ist ja dann Verstärkung rausgefahren aus dem Lager in Kunduz und dieser Verstärkung kam dann ein afghanisches Fahrzeug entgegen, was nicht reagiert hat, als Warnungen abgegeben wurden von Seiten der Deutschen. Warnschüsse wurden abgegeben, so die Darstellung der Bundeswehr. Das Fahrzeug hat nicht angehalten und daraufhin hat dann ein Marder-Schützenpanzer das Feuer auf dieses Fahrzeug eröffnet und dabei sind dann 6 afghanische Sicherheitskräfte ums Leben gekommen.
Das hatte eine Vorgeschichte, denn man hatte an diesem Tag eine konkrete Warnung, dass Taliban mit Fahrzeugen der afghanischen Sicherheitskräfte, und darum handelt es sich in diesem Fall, unterwegs sein würden, damit einen Anschlag, mutmaßlich einen Selbstmordanschlag planen würden. Das heißt, man war da schon sehr nervös. Andererseits muss man auch sagen, dass dieser Vorfall, das wurde uns von mehreren geschildert, an diesem Tag bei den Afghanen, eine wahnsinnige Reaktion ausgelöst hat. Die waren natürlich ja mehr als sauer und das war wohl hart am Rande des offenen Konflikts, weil man war ja zum Beispiel in diesem Polizeihauptquartier wenige Kilometer entfernt zusammen, afghanische Kräfte und deutsche Kräfte. Und als dort die Nachricht die Runde machte, da haben deutsche afghanische Sicherheitskräfte erschossen, wenngleich offenbar irrtümlich, dann da war die Stimmung schon sehr, sehr angespannt, wurde uns beschrieben.
Das heißt, Kai Küssner, das heißt, es gab Spannungen auch zwischen deutschen und afghanischen Soldaten.
Ja, die Deutschen sollten ja die afghanischen Soldaten und Sicherheitskräfte, also auch die Polizei, ausbilden, um sie in die Lage zu versetzen, eines Tages selber für Sicherheit im eigenen Land zu sorgen. Man kann sich vorstellen, da ist man auf engem Raum natürlich zusammen und das hat die Gefahr auch für die deutschen Soldaten erhöht. Aber ich glaube, das ist natürlich auch den Umständen dieses Tages geschuldet. Ich habe das selber mal erlebt. Ich war in Kabul, als eine Patrouille der Afghanistan-Schutztruppe ISAF angegriffen wurde und hatte einen Termin im ISAF-Hauptquartier in Kabul und wir wollten mit einem Fahrzeug an den Haupteingang ranfahren und da hat ein vollkommen aufgelöster, übernervöser Soldat quasi mit vorgehaltener Waffe uns gezwungen, sofort weiterzufahren, auf gar keinen Fall da ein Fahrzeug in der Nähe dieses geschützten Lagers irgendwie anzuhalten oder zu bremsen. Und da ist mir klar geworden, das sind genau die Situationen, die erhöhte Alarmbereitschaft und große Nervosität natürlich auslösen.
Einer der Beteiligten des Karfreitagsgefechts, der Zugführer, der zur Verstärkung gekommen ist, der Zugführer des Charlie-Zuges, hat Ihnen gegenüber die Auffassung vertreten, dass die Bundeswehr mit dem heutigen Personal eigentlich keine Auslandseinsätze bestreiten kann. Was hat er damit gemeint?
Also da ist er überhaupt nicht der Einzige, das hörten wir quer durch die Runde, dass es Nachwuchsprobleme gibt, also Problem überhaupt die nötige Anzahl der Soldaten zusammenzubekommen und dass es in vielen Fällen auch Ausbildungsprobleme gibt für diese inzwischen sehr breite Aufgabenstellung, nämlich Auslandseinsätze plus Landesverteidigung in einem europäischen Rahmen ausreichend auszubilden und was immer mitschwang war, ja, Verachtung oder mindestens Sarkasmus gegenüber den Versuchen der früheren Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, das ganze familiäre und persönliche Umfeld der Bundeswehr ja erträglicher, besser zu machen für
Familie
die Soldaten.
Und Dienst.
Familie und Dienst, Ausstattung mit, Kai, was war da genannt?
Ja, es gibt ja dieses Stichwort von der FKK-Truppe, also zu einer Art Wohlfühleinheit, zu der die Bundeswehr verkommen sei. Also FKK stellvertretend für Flachbildschirm, Kita, Kühlschrank. Wir haben die langjährige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen dazu auch befragt und die hat uns gesagt, naja, gerade weil wir Soldatinnen und Soldaten in diese schwierigen Auslandseinsätze schicken, müssen wir sie zu Hause ja so gut behandeln, wie es nur irgendwie geht. Und natürlich, das schwingt im Hintergrund auch mit, hat die Bundeswehr natürlich, seit sie eine freiwillige Armee ist, das Problem, dass sie Leute rekrutieren muss, dass sie also in der jungen Bevölkerung Menschen finden muss, die sich ihr anschließen. Und deshalb wohl auch diese Initiative für Frau von der Leyen.
Aber für die Einsatzsoldaten ist das natürlich so eine Art Verweichlichungsstrategie. Die sagen, man muss raus, man muss schwitzen, man muss sich anstrengen, man muss Entbehrungen ausgesetzt sein und dann ist man auch in Anführungsstrichen gestellt für solche Einsätze.
Der Luftschlag bei Kunduz mit vielen Opfern und auch das Karfreitagsgefecht waren ein Schock für die deutsche Öffentlichkeit. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie hätte eigentlich die politische oder auch die militärische Führung auf die ganze Situation damals vor 10 Jahren reagieren sollen, richtig reagieren sollen? Hätte man das überhaupt gekonnt? Kai Küssner.
Also es waren zwei ganz heftige psychologische Einschnitte. Ich glaube, das Bombardement der Tanklaster war so ein bisschen der Weckruf für die Öffentlichkeit. Das ist da jetzt wirklich Krieg, was da stattfindet. Und die Deutschen sind nicht nur zum Brunnenbohren in Afghanistan. Man hätte das schon ahnen können, aber damit war das wirklich klar, dass die Deutschen jetzt in Anführungsstrichen ihre Unschuld verloren haben und auch Zivilisten dort getötet hatten. Das war der psychologisch heftige Einschnitt für die Öffentlichkeit. Und der zweite, das Karfreitagsgefecht, war aus meiner Sicht dieser heftige psychologische Einschnitt für die Truppe selbst, weil sie merkte, man ist jetzt im offenen Gefecht hier den Taliban-Extremisten unterlegen gewesen. Und danach schloss sich ja eine intensive Debatte darüber an, wie muss unsere Truppe ausgebildet und ausgerüstet sein. Das waren ja Kritikpunkte, dass zum Beispiel keine Kampfhubschrauber in Afghanistan da waren oder dass man auf Dingo gepanzerten Fahrzeugen in Deutschland sich auf den Einsatz gar nicht vorbereiten konnte, weil es die nicht gab, weil die alle schon im Einsatz waren. Das waren nur zwei Punkte, die man intensiv diskutiert hat.
Christoph Heinzle.
Und was eben auch diskutiert wurde, war oder die Forderung, die es gab von Seiten der Soldaten und Offiziere, diskutiert in Deutschland bitte offen. Ihr Politiker sagt der Bevölkerung auch, was es dort für Risiken gibt, wie sich die Lage entwickelt, was das für die Bundeswehr heißt, als Truppe, die eine Ausrüstung braucht, aber eben auch als einzelne Soldaten, die möglicherweise verwundet werden oder ums Leben kommen. Und macht euch bitte im Bundestag Gedanken darüber, was ihr erreichen wollt mit dem Einsatz und welche Risiken er hat und entscheidet dann darüber, ob ihr ein Mandat verlängert für einen solchen Afghanistan-Einsatz und entscheidet es im Wissen und nicht einfach aus Routine, weil man das letzte Mal einfach das Mandat auch verlängert hat.
Meine Erfahrung als Korrespondent im Jahr 2010 war, dass man sich in gewisser Weise von Seiten der Truppe tatsächlich auch uns Journalisten geöffnet hat. Also dass es auf einmal einfacher war, Zugänge zu bekommen und dass man auch mal einem Soldaten ein Mikrofon unter die Nase halten konnte, ohne dass gleich ein Presseoffizier herbeisprang und sagte, dazu sagt er jetzt bitte nichts. Also das war in der Form, hat sich die Bundeswehr in gewisser Weise im Afghanistan-Einsatz auch geöffnet, muss man sagen.
Christoph Heinzle und Kai Küstner, die Autoren der Radio- und Podcast-Serie Killed in Action – Deutschland im Krieg. Ein schönes Wochenende wünscht Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.